Wer die Macht hat, hat das Sagen. Wer keine Macht mehr hat, der spricht oft trotzdem gerne viel. Und damit herzlich willkommen zu Beide Seiten live. Beim Salzburg Summit treffen sich da gerade einige mehr oder weniger mächtige Männer und durchaus auch Frauen aus Politik und Wirtschaft, um miteinander zu sprechen, sprich zu networken. Klingt nett, wirken wir halt mit, haben wir uns gedacht, und Puls24-Infodirektorin Corinna Milborn und den stellvertretenden Chefredakteur Andreas Rossmeißl nach Salzburg geschickt, unter anderem, um mit der frisch gebackenen Salzburger Landeshauptfrau Caroline Edtstadler zu sprechen. Ja, und Edtstadler sagt, wir werden in den Tod geboren und der Mensch denkt und Gott lenkt. Warum sie das sagt, das sehen Sie jetzt.
Frau Landeshauptfrau, Sie stehen vor Ihren ersten Festspielen. Ganz kurz als Landeshauptfrau, und das ist ja einer der wichtigsten Termine in Ihrer Funktion. Wie legen Sie es denn an?
Also zunächst ist es natürlich eine sehr, sehr große Freude, so einzusteigen, dass man sofort das Riesenhighlight der Salzburger Festspiele hat mit der Eröffnung, mit vergangene Woche schon Premiere vom Jedermann. Allerdings ist es natürlich auch eine Herausforderung, denn die Tätigkeit der Landeshauptfrau von Salzburg besteht natürlich nicht nur in den Salzburger Festspielen. Da könnte der Eindruck aber entstehen, wenn man sich die Medien durchschaut, und deshalb ist es für mich auch insofern herausfordernd, dass man eine Balance findet. Ich bin auch für Volkskultur zuständig, auch etwas, was ganz wesentlich ist, was auch zeigt, wie verwurzelt die Bevölkerung ist mit den Traditionen in den Gemeinden, wo auch die Werte erlernt und erlebt werden, schon als Kinder. Ich habe das ja selbst auch erlebt, und insofern freue ich mich natürlich über das Highlight der Salzburger Festspiele, schaue aber auch ganz bewusst, dass ich auch im Land unterwegs bin, bei den Gemeinden und direkt bei den Menschen.
Man merkt, dass Sie sind ganz in der neuen Rolle angekommen als Landeshauptfrau. Ganz groß erwartet ist die große Rede am Samstag zur Eröffnung. Da spricht immer der Bundespräsident, und Ihr Vorgänger hat aber eine sehr, sehr gute Rhetoriker. Es sind alle Augen auf Sie gerichtet. Was werden Sie sagen?
Ich werde es so halten, wie es auch vorgesehen ist, nämlich Grußworte des Landes Salzburg überbringen. Es wird keine Parallelfestrede geben von mir, aber ich werde schon insbesondere vor dem Hintergrund des Festspielprogramms meine persönlichen Gedanken hineinbringen. Wir haben ja ein sehr schweres Thema, muss man sagen, heuer. Es ist entliehen von Samuel Becketts Endspiel, ein Satz, der da heißt, wir werden in den Tod geboren. Und auch das gesamte Festspielprogramm beschäftigt sich mit dem Ende, mit dem Sterben, mit der Frage, gibt es Erlösung, gibt es ein Paradies oder wohin geht die Reise am Ende des Lebens? Und ausgehend davon, und auch weil ich persönlich durchaus schwierige Zeiten hinter mir habe, und das meine ich jetzt gar nicht politisch, werde ich hier meine persönlichen Gedanken auch reinbringen. Und ich glaube, das passt auch in die Stimmung, die wir geopolitisch erleben. Und trotzdem am Ende dürfen wir, glaube ich, Mut wagen und auch zuversichtlich in die neuen Zeiten gehen.
Es ist ja auch Ihre Entscheidung gefallen, Landeshauptfrau zu werden, in diesem Jahr erst. Sie wollten ja Anwältin werden und sich aus der Spitzenpolitik zurückziehen. Dann haben Sie quasi das Gegenteil gemacht. Wann ist das passiert?
Naja, wie man so schön sagt, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ich hatte tatsächlich einen Plan gefasst im letzten Jahr schon, dass ich habe meine Prüfung als Rechtsanwältin schon im Jahr 2013 abgelegt, dass ich hier sozusagen mich als Rechtsanwältin etablieren und ein wirtschaftliches Standbein neben meiner Tätigkeit als Nationalrätin schaffen möchte. Und dann kam Wilfried Haslauer mit der simplen Frage auf mich zu, ob ich nicht in der Landespolitik den zukünftigen, damals noch geplant Landeshauptmann Stefan Schnöll unterstützen würde als Stellvertreterin. Und zunächst habe ich kurz überlegt, und dann haben wir gedacht, naja, mein Wunsch ist es wirklich, wer könnte es mir verübeln, in dieses wunderschöne Bundesland zurückgehen möchte und auch hier politisch mich betätigen werde. Und dann kam es noch einmal anders, und mir wurde schlicht sozusagen unterbreitet, es gäbe eine Planänderung, ich soll Landeshauptfrau werden, und da wäre es schlicht einfach nicht auch, glaube ich, opportun gewesen, hier zurückzuziehen.
Das
und
sagt man nicht nein in Österreich, weil das ist ja ein mächtiger Posten. Trotzdem, Sie haben gerade den Salzburg Summit eröffnet. Da sind mehrere Europaminister und Ministerinnen zu Gast. Eigentlich so Ihr Home-Turf, Ihre Rolle gewesen jetzt. Vermissen Sie es?
Nein, ich habe immer meine Positionen, die ich innehaben durfte, mit großer Leidenschaft ausgeübt. Ich habe wirklich mit großer Hingabe mich auch sozusagen als Europaministerin betätigt, bin viel gereist, habe versucht, Dinge zusammenzubringen, Brücken zu bauen, auch Kompromisse zu schließen. In großen Themen erinnern wir uns zum Beispiel zurück, als wir ein großes Budget auch fassen mussten. EU Next Generation ist heute auch schon gefallen beim Salzburg Summit. Und das hat mich erfüllt, ich habe es gern gemacht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ein Kontrastprogramm, das sage ich ganz offen.
Schon, oder wenn Sie als erstes die Volkskultur in der ersten Antwort ansprechen, dann dann merkt man schon, Sie sind
jetzt es? Ja, auf es der regionalen ist, Ebene gegangen. Es ist ein Kontrastprogramm, aber nur teilweise und nur scheinbar. Denn ich bin immer jemand gewesen, der gerne in der Heimat unterwegs war. Ich habe auch die Zeiten, die ich in Salzburg gewesen bin, und es war in der Woche so ziemlich ganz regelmäßig einmal jedenfalls, genützt, um auch draußen zu sein, bin selbst Musikerin, und insofern versuche ich jetzt, meine Erfahrungen als Europaministerin auch hier in Salzburg einzubringen und sozusagen diese Internationalität auch zu nützen. Ja, man weiß einfach, was man hat, wenn man hier kurze Wege hat, und umgekehrt die Erfahrung auch zu nützen, um Salzburg entsprechend groß zu halten und noch größer zu machen.
Zur Bundespolitik äußern Sie sich ja auffallend nicht. Also Sie sind in keinen großen Interviews zu sehen auf Bundesebene. Sie kommentieren die Regierung nicht. Aber ein Thema geht Sie doch als Landeshauptfrau auch an, und das sind die Grenzkontrollen, die Deutschland jetzt durchführt, wo Asylbewerber zurückgewiesen werden. Das geht Sie genau in Salzburg an, weil hier passiert das. Wie erleben Sie diese Situation? Finden Sie das richtig, was Deutschland da macht?
Es gibt viele Themen, die mich als Landeshauptfrau was angehen, und nur weil es jetzt noch keine großen Interviews dazu gab, heißt es ja nicht, dass ich mich nicht in Zukunft auch dazu äußern werde. Mir geht es darum, die Interessen der Salzburgerinnen und Salzburger nach vorne zu stellen, und der Verkehr ist natürlich ein ganz großes Thema. Ich werde diese Themen auch ansprechen. Wir haben erst in der vergangenen Woche auch mit sozusagen der Westachse, mit den Nachbarbundesländern auch darüber gesprochen, wie wir das Thema verbessern können in Zukunft, und da braucht es einmal auch Allianzen. Also ich halte nichts davon, in den Medien irgendetwas zu sagen, bevor man im Hintergrund Lösungen kreiert hat. Und da bin ich gerade dran, auch mit den entsprechenden Akteuren vom Infrastrukturminister bis hin zum Partner auch im angrenzenden Bayern, also dem Ministerpräsidenten Söder, und auch den Verantwortlichen in der ASFINAG zu sprechen, um hier Lösungen auf den Weg zu bringen. Und letztlich auch natürlich mit dem zuständigen Landesrat Stefan Schnöll. Wir sind hier in enger Abstimmung, und Sie werden schon von uns hören.
Ihre Stellvertreterin Marlene Swaczek von der FPÖ hat Ihnen zunächst einen sehr frostigen, fast abweisenden Empfang bereitet und sich nicht sonderlich begeistert gezeigt über diese Rochade an der Spitze der ÖVP. Wie ist denn inzwischen Ihr Verhältnis jetzt, wo Sie im Amt sind?
Wir hatten schon eine Arbeitsklausur, wir haben regelmäßige Treffen, auch unter vier Augen. Wir werden gut zusammenarbeiten. Nicht alles, was in den Medien frostig rüberkommt, ist tatsächlich so frostig. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, die Eisprinzessin ist nicht so eiskalt, wie sie in den Medien dargestellt wird.
Es ist ungewöhnlich, dass zwei Frauen an der Spitze eines Bundeslandes stehen, so sehr, dass es das erste Mal ist. Und es ist sogar ungewöhnlich, dass eine Frau Landeshauptfrau ist. Sie sind jetzt die dritte in der Reihe in Österreich. Drei waren vor Ihnen. Ist es noch eine Männerdomäne, vor allem am Land?
Ja, offensichtlich. Von 9 Landeshauptleuten sind 2 parallel, zum ersten Mal 2 parallel Frauen. Das erfüllt mit Freude, sollte aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit werden. Und da, glaube ich, haben wir schon zu tun, dass wir das auch vermitteln. Also ich bin hier auch in Gesprächen mit Johanna Mikl-Leitner, dass wir das auch tatsächlich jungen Frauen vermitteln wollen. Jede Frau kann auch alles werden. Wir müssen es uns nur auch zutrauen. Und wir brauchen natürlich auch Unterstützerinnen und auch Unterstützer auf dem Weg dorthin. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, der hier getan wird.
Frau Landeshauptmann, dann danke ich herzlich für das Gespräch. Danke
sehr. Danke Ihnen. Danke.
Ja, und beim Salzburg Summit haben wir uns auch unterhalten mit Gerhard Zeiler, dem wahrscheinlich mächtigsten und erfolgreichsten Medienmanager Österreichs und fast SPÖ-Chef. Bitte sehr.
Herr Zeiler, Sie sind einer der mächtigsten Medienmanager in den USA. Sie leiten das internationale Geschäft bei Warner Brothers Discovery, unter anderem mit CNN. Und Donald Trump scheint sich zum Ziel gesetzt haben, die amerikanischen Medien zumindest klein zu machen, wenn nicht zu zerstören. Wie schwierig ist es denn jetzt gerade in den USA, so einen Nachrichtenkanal zu betreiben?
Also, ich würde sagen, er macht das, wie es viele Präsidenten, Ministerpräsidenten wollen. Er hätte gerne nur positive Nachrichten über ihn, aber das funktioniert nicht. Der Unterschied zu anderen ist, er wendet Methoden an, die man bis dato im demokratischen Diskurs weder in Amerika noch in Europa wirklich gekannt hat. Ist das ein Problem? Ja, es ist ein Problem. Aber deswegen bin ich trotzdem überzeugt, dass die traditionellen Medien in Amerika ihre Aufgabe tun. Wenn CNN plötzlich, was niemand bei CNN möchte, den Kurs ändern würde, der für uns heißt, wir berichten über alles, was berichtenswert ist, und zweitens, wir berichten so, nicht wie jemand es möchte, sondern wie es wirklich stattfindet, wenn wir das nicht mehr tun würden, würden uns die Zuschauer wegrennen. Das ist auch eine Frage einer Marke. wenn Coca-Cola plötzlich völlig anders schmeckt, werden die Leute kein Coca-Cola mehr trinken. Und wenn CNN oder andere Medien, und die für unabhängige Berichterstattung stehen, die New York Times und andere auch, sich ändern würden und anpassen würden, wären die Zuhörer weg. Und das funktioniert nicht. Das muss auch ein Präsident verstehen.
Jetzt fragt sich ganz Europa, wie umgehen mit diesen erratischen Präsidenten, wo man nie weiß, meint er ernst, was er gerade gesagt, macht er, was er sagt, sagt er morgen wieder was anderes. Sie sind da sehr nahe dran. Haben Sie einen Rat dafür, wie man mit Trump umgeht?
Genau zuhören, genau sehen, ob auf die Worte Taten folgen, nicht sofort immer in Panik auszubrechen und wenn notwendig, dann auch Nein zu sagen. Die Chinesen haben das deutlich vorgeführt. Trump hat 150% Tarife angedroht. Jeder weiß, dass selbst bei einem Drittel dieser Höhe eine Handelsbeziehung nicht mehr möglich ist. Und die Chinesen haben gewartet und zugeschaut und gewusst, die USA kann sich das nicht leisten. Sie kann sich das nicht leisten wegen den Rare Earths, wegen den seltenen Erden. Und sie kann das sich auch nicht leisten, weil dann im Dezember die Hälfte der Regale der Supermärkte leer wären. Und sie haben gewartet, bis Donald Trump selber gekommen ist und gesagt, okay, versuchen wir einen Deal hinzubekommen. Das kann man auch nur Europa raten. Europa hat aus meiner Sicht richtig reagiert, indem sie immer gesagt haben, wir wollen verhandeln, wir wollen zu einem Deal kommen. Ein Handelskrieg wäre für beide Seiten ganz schlecht. Aber wir machen den Deal nicht zu jeden Bedingungen. Und das ist etwas, jeder von uns, ob jetzt Europa in den Beziehungen, was den Handel betrifft, ob das die Medien, ob das die Universitäten in Amerika sind, versuche Kompromisse zu finden, die akzeptabel sind. Und wenn das nicht geht, einfach Nein sagen.
Wobei Europa ja Trump durchaus entgegenkommt, gerade im Mediengeschäft. Es war ja geplant, eine Digitalsteuer zu machen, die vor allem die großen Tech-Plattformen getroffen hätte. Also Meta mit Facebook, Instagram, Google mit YouTube, auch X von Elon Musk. Und die ist jetzt so abgeschwächt worden, dass es einfach so alle ein bisschen trifft, die viel Umsatz machen. Das war ein Entgegenkommen zu Trump. Das ist genau in ihrem Geschäft, im Mediengeschäft. War das ein Fehler oder war das richtig?
Ich glaube, dass in dem Gesamtzusammenhang, man muss sich den gesamten Deal ansehen. Ist das das Einzige, was wir machen und gibt es dann trotzdem einen Handelskrieg, dann macht es keinen Sinn. Dann sollte man das auch wieder ändern. Ist das ein Teil einer großen Übereinkunft, dann kann das durchaus Sinn machen.
Jetzt ist Trump ja auch der erste Präsident, der ein Produkt von Social Media ist. Wenn man sich seinen Truth Social Feed durchschaut, dann schlackert man ja nur so mit den Ohren. Da wird in einem Fake-Video Obama verhaftet, dann kommen ein paar Autounfälle und dann schimpft er ein bisschen gegen die ganze Welt. Und es ist immer auf maximale Empörung und maximales Aufsehen ausgerichtet. Also so ziemlich das Gegenteil von dem, was CNN macht. Wird diese neue Medienwelt die seriöse überholen, weil sie so gut funktioniert, wie man bei Trump sieht?
Diese neue Medienwelt ist gar nicht so neu. Schon Obama hat sie genützt. Und es entsteht in Amerika seit einigen Jahren ein völlig neues Online-Mediensystem. Und zwar genauso wie die traditionellen Medien. Da gibt es ziemlich rechte Podcasts, Medienunternehmen, Online-Unternehmen. Und es gibt auch Linke. Und es gibt auch Leute, die so wie Anne sagen, wir wollen eigentlich berichten über die Fehler von Biden. Das entsteht gerade. Das ist ein bisschen so wie am Anfang vor 40 Jahren in Europa, wie Radio liberalisiert wurde. So, fast möchte ich den Ausdruck verwenden, 1000 Blumen. Da werden nicht alle sich halten, aber diese neue Welt entsteht und wir in Europa sollten sich das ganz genau anschauen, weil die wird auch in Europa kommen. Das wird eine Ergänzung der traditionellen Medien sein und es wird den traditionellen, insbesondere journalistischen Medien gut tun, auch hier einen Fuß in der Tür zu haben.
Jetzt möchte ich gar nicht von Marktanteilen sprechen, sondern von den Anteilen an Aufmerksamkeit. Jede Person hat nur so und so viele Minuten am Tag, die sie Medien widmen. Das heißt, wenn jetzt sehr viele solche neuen Medien entstehen und die Leute das anschauen, dann können sie nicht zugleich CNN oder Discovery anschauen. Wie retten Sie denn Ihre Anteile an dieser Aufmerksamkeit des Publikums gegenüber diesem bunten Blumenstrauß von neuen Medien?
Das ist die entscheidende Frage, indem wir, so wie jedes traditionelle Medienunternehmen, überall dort sein müssen, wo Zuhörer und Zuseher sich befinden. Es ist auch eine Frage der öffentlich-rechtlichen Unternehmen hier in Europa, auf jeder Plattform zu sein, überall ein Angebot zu haben, wo insbesondere junge Leute, die diese traditionelle Bindung zu den traditionellen Medienunternehmen nicht haben, sind. Ob das jetzt TikTok ist, ob das YouTube ist, ob das online ist, dort zu sein, ja, das ist die Aufgabe und das ist auch...
Aber dort machen Sie ja keinen Umsatz in dem Sinn. Auf TikTok werden Sie wenig Umsatz machen, weniger als wenn jemand einen Kanal abonniert oder Sie hineinschaut.
Nein, aber dort, das kann das Marketing-Tool sein, ja, um zu den eigenen Outlets zu führen. Ob die jetzt im Online-Bereich sind, im Online-Bereich machen wir einen ziemlich großen Umsatz, ja. In ziemlich großen Werbeumsatz. Aber das müssen die Marketing-Tools sein, ja, um Leute dorthin zu führen, wenn sie mehr wissen wollen, wenn ihnen das gefällt, was sie gesehen haben in kurzen Clips, dass sie auch dann die gesamte Analyse sehen. Das ist die Aufgabe von jedem Unternehmer, von jedem Medienunternehmer in der heutigen Welt, die sich unheimlich schnell verändert und wo auch AI eine völlig neue Dynamik hineinbringt.
Jetzt haben Sie einen sehr genauen Blick auf Österreich und verfolgen die Entwicklungen hier sehr genau und sehen sicher, was für ein Medienimperium die FPÖ sich zum Beispiel aufbaut, selbst und in einem Biotop an rechten Medien, die rund um Sie herum entstanden sind. Wie beobachten Sie das jetzt auch aus Sicht eines Sozialdemokraten?
Dass jede Partei, die letztlich auf Boden von der Demokratie steht, sehr gut beraten ist, selbst so etwas aufzubauen.
Das ist wieder die Rückkehr zu den Parteimedien.
Nicht zu den Parteimedien, aber unterstützt, dass diese neuen Medienunternehmen letztlich sich auch entwickeln können. Ich glaube nicht, dass eine SPÖ und eine ÖVP eigene Online-Medien benötigen, in der Art und Weise, wie die FPÖ das einmal macht. Das kann man ruhig denen überlassen. Aber die Unterstützung, auch die mediale Unterstützung, auch als Aufgabe der Regierung, diese neuen Medien zu unterstützen, die auf Basis demokratischer Werte sich entwickeln. Das ist ein Um und Auf einer Medienpolitik heute. Es ist nicht nur, wie können wir den Zeitungen helfen, es ist nicht nur, wie können wir den ORF erhalten, es ist nicht nur, wie können wir private Fernseh- und Radiounternehmen unterstützen. Es ist auch, wie können wir diese Vielfalt, die im Entstehen ist, letztlich fördern.
Wie zufrieden sind Sie denn mit der neuen Regierung, in der die SPÖ ja jetzt nach langer Zeit wieder drinnen ist? Wie blicken Sie auf Österreich?
Also ich bin erstens einmal sehr froh, dass es diese Regierung gibt, weil wir haben die Alternative gesehen oder Ansätze der Alternative gesehen in den wenigen Wochen, wo Herbert Kickl mit der Beauftragung der Bundesregierung, also mit der Bundesregierung Zusammenstellung beauftragt war. Ich bin sehr froh darüber. Zweitens, ich finde es auch gut, dass dieses tägliche Drama, das zuvor zu spüren war, Breaking News, politische Partei spricht nicht mit politischer Partei B, dass das alles vorbei ist und dass gearbeitet wird. Vieles steht noch zur Umsetzung an, aber wenn ich mir die Ministerriege ansehe, vom Finanzminister, ich nenne jetzt einmal einige SPÖ-Minister, über den Infrastrukturminister, über die Sozialministerin, über die Justizministerin, dann bin ich eigentlich wirklich sehr zufrieden. Ja. Und auch innerhalb der ÖVP-Riege und auch die Außenministerin macht aus meiner Sicht einen sehr guten Job. Das ist erst der Beginn. Insofern gibt es kein fertiges Urteil. Aber zusammengefasst, ich bin froh, dass es diese Regierung gibt. Und meine Kritik hält sich derzeit sehr in Grenzen.
Zum Abschluss nochmal in die USA. Alle reden über Trump. Allerdings steht Trump ja innenpolitisch auch recht unter Druck durch die Epstein-Affäre und immer neue Dinge, die da rauskommen. Wenn Sie das so beobachten, auch was das Wall Street Journal veröffentlicht an Fotos von Trump mit Epstein, seiner gereizten Reaktion darauf und die, der Grant der eigenen Basis, glauben Sie, dass er das überlebt?
1000-prozentig. Das ist nicht das Thema, das ihn stützen wird.
Selbst wenn die eigene Basis so...
Das ist nicht das Thema, das ihn stützen wird.
Was wird ihn stützen?
Die größte Gefahr für ihn ist, wenn es eine wirtschaftliche Krise gibt, wenn die Leute, denen er versprochen hat, dass die Eierpreise, die Bananenpreise sinken werden, dass alles im Überfluss vorhanden sein wird, dass sie einen besseren Lebensstandard haben werden, wenn die merken, dass das aufgrund der ökonomischen Politik überhaupt nicht funktionieren kann. Die gesamte Tarifdiskussion wird zu wirtschaftlichen Einbußen, vor allem der einfachen Amerikaner, führen. Und das wird ihm schaden. Je mehr es übertreibt mit den Tarifen, umso stärker wird es der amerikanischen Wirtschaft und umso stärker wird es ihm schaden.
Also auch in der neuen Welt gilt, it's the economy stupid.
It's the economy stupid plus Migration plus Identitätspolitik. Und der Großteil der Amerikaner, auch die, die ihn nicht gewählt haben, waren der Ansicht, das, was an der Grenze zu Mexiko passiert, kann nicht aufrechterhalten werden und hat die Biden-Administration wirklich stark kritisiert, dass sie hier nicht mehr gemacht hat. Er bekommt grundsätzlich die Unterstützung für seine Migrationspolitik, aber nicht für die Art und Weise, wie er es tut. Es ist auch interessant, dass Barack Obama in den ersten 6 Monaten seiner Amtszeit mehr Illegal Immigrants deportiert hat als Trump.
Aber weniger spektakulär.
Weniger spektakulär. Und das wollen der Großteil der Amerikaner wieder auch nicht. Weil sie wollen ein Rule of Law. Sie wollen nicht, dass einer sitzt und in Cowboy-Manier heute tut und morgen es ändert. Die Art und Weise, wie er es macht, hilft ihm nichts. Und die Identitätspolitik, das ist eine Frage an die Demokratische Partei. Übrigens an alle sozialdemokratischen Parteien, auch hier in Europa. Ja. In die Falle zu gehen, hier diese Diskussion über, unter Anführungszeichen, woke, was immer das sein soll. Ja. Das würde ich nicht machen als demokratische Partei. Und ich glaube auch, dass wenn sich herausstellen wird in 2 Jahren, welche aus meiner Sicht Gouverneure der Demokraten zur Wahl stehen als nächster Präsidentschaftskandidat, dass dann auch die Situation der Demokraten, der demokratischen Partei, die heute keine sehr gute, sich ändern wird.
Das heißt, konkret ist Ihr Rat an sozialdemokratische Parteien, sich nicht mit Trans-Themen in dieser Weise zu befassen? Oder mit
nicht
welchen
als
Themen?
Die oberste Priorität zu setzen. Ja? Dass wir eine klare Meinung haben, die übrigens mit der großen Mehrheit der Bevölkerung, zumindest in Europa, aber auch in Amerika einhergeht, dass Privatheit privat ist. Dass jeder jeden lieben kann, den er möchte. Dass wir natürlich auch Frauenarbeit, Frauenentwicklung unterstützen sollen. Ich glaube, dass die Mehrheit der Bevölkerung das möchte. Aber sich draufzusetzen auf Themen, dass in jedem öffentlichen Gebäude es nur mehr eine Art von Toilette gibt und alles das, sich einzumischen in die Entscheidungen der verschiedenen Sportverbände, wer zugelassen wird, wer nicht zugelassen wird, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, weil das sind nicht die Hauptprobleme, die Europa hat, das sind auch nicht die Hauptprobleme, die Amerika hat.
Zeiler, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Danke sehr.
Bitte sehr.
Einen kleinen Teil Ihrer Zeit verwenden Sie jetzt bitte, um sich die Werbung anzuschauen. Danach gibt es ein sehr interessantes Duell zum Thema Teilzeit, und zwar Teilzeitarbeit, mit einem Arbeitnehmervertreter und einer Arbeitgebervertreterin. Das wird auf jeden Fall hochinteressant. Hackeln die Österreicherinnen und Österreicher zu wenig? Das besprechen wir gleich. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Beide Seiten live. Heute geht's Vor allem um die Teilzeitarbeit. In Österreich gibt es da so etwas wie eine All-Inclusive-Mentalität und Lifestyle-Teilzeit, zumindest nennt das der Arbeits- und Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer so. Ja, und dieses Gespräch und ob es da tatsächlich so etwas wie eine All-Inclusive-Mentalität gibt in Österreich, das bespreche ich jetzt mit Carmen Tremmel von der Agenda Austria. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Und mit Timon Pfleger von der Arbeiterkammer. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Also wir können quasi festhalten, so ein bisschen Arbeitnehmerseite, Arbeitgeberseite hier heute, um beide Seiten zu beleuchten. Und die Frage gleich mal vorneweg natürlich, wir schauen uns das auch gleich gemeinsam an. In Österreich, so sagt zumindest der Arbeits- und Wirtschaftsminister, wird zu wenig gearbeitet oder zu kurz gearbeitet. Wir haben ja auch eine Grafik vorbereitet, wo man die Anzahl der Arbeitsstunden sieht, die in Österreich geleistet werden. Das sind im Jahresdurchschnitt 1995 noch 1773 Stunden gewesen. Ja, und jetzt, 2025, sind es unter Anführungszeichen nur mehr 1536 Stunden, die da pro Beschäftigtem und Jahr geleistet werden. Frau Tremmel, hackeln die Österreicherinnen und Österreicher zu wenig?
Also wir haben durchaus ein Problem, dass zu wenig gearbeitet wird. Wir haben kein Problem, dass zu wenig Menschen grundsätzlich im Arbeitsprozess stehen. Also die Zahl der Erwerbstätigen steigt eigentlich stetig an, steigt vor allem bei den Frauen auch stark an, steigt bei den Älteren auch an. Aber eben die Stundenanzahl, der durchschnittlich geleistete Stundenanzahl pro Arbeitnehmer dann auch, geht eben ständig zurück, hat vor allem durch Corona einen starke Einbuße erfahren, die wir nie wieder aufholen konnten. Und das haben andere Länder genauso beobachten müssen oder verkraften müssen, aber da ist es eben stärker wieder bergauf gegangen. Österreich hat da wirklich extrem verloren und holt das nie wieder auf.
Wie sehen Sie das? Können Sie dem Wirtschafts- und Arbeitsminister und der Argumentation was abgewinnen, der sagt, die Österreicher müssen wieder länger arbeiten?
Nein, da kann ich nichts abgewinnen. Die Frau Tremmel hat es eh schon angesprochen. Es ist Österreich nicht das einzige Land, das davon betroffen ist, dass es jetzt runtergegangen ist, konjunkturell. Aber zu wenig gearbeitet wird sicher nicht. Wir haben ja gesehen, die Arbeitsstunden sind zwar zurückgegangen, was wir aber nicht gesehen haben, ist, dass die Produktivität natürlich hinaufgegangen ist. Das heißt, dass dadurch weniger jetzt Output passiert, das ist nicht der Fall. Ja, wir sind produktiver, als wir es 1995 waren. Dementsprechend kommen wir auch mit insgesamt weniger gearbeiteten Stunden im Jahr, aufs Jahr gerechnet, aus. Und wir sind ja heute hier Teilzeit, Vollzeit sozusagen. Da muss man dann natürlich auch stark differenzieren. Wenn wir uns zum Beispiel nur die Vollzeit anschauen, dann sind wir im europäischen Schnitt bei den obersten Ländern dabei. Also dann haben wir die dritthöchste Vollzeit in Europa. Ja, also dass zu wenig gearbeitet wird, das kann ich, nein, überhaupt nicht so.
Über das Thema Teilzeitarbeit habe ich mich gestern mit dem Arbeits- und Wirtschaftsminister unterhalten, mit Wolfgang Hartmannsdorfer von der ÖVP. Und der spricht da von einer Lifestyle-Teilzeit.
Wo ich kein Verständnis habe, ist die sogenannte Lifestyle-Teilzeit, wo Menschen überhaupt keine Verpflichtung oder Verantwortung haben und einfach, weil es nicht freut, weniger arbeiten. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn wir den Wohlstand in Österreich halten wollen, dann müssen wir auch wieder mehr arbeiten. Und uns sollte schon zu denken geben, dass Österreich jenes Land ist, wo das Beschäftigungsausmaß am stärksten zurückgeht. Es wird nirgendwo in Europa so stark die Arbeitszeit reduziert wie in Österreich. Und das ist, glaube ich, ein Rekord, auf den wir nicht stolz sein sollten.
Heißt zusammengefasst, die Österreicherinnen oder viele Österreicherinnen und Österreicher machen lieber blau, als dass sie arbeiten gehen. Können Sie nachvollziehen, dass der Wirtschafts- und Arbeitsminister da ein Interesse daran hat, zu sagen, zu viel Teilzeit schadet dem Land, schadet dem Standort?
Ich kann schon die Grundprämisse nicht nachvollziehen, weil diese beschworene Lifestyle-Teilzeit, von der Wirtschaftsminister da spricht, die ist de facto ein Randphänomen. In Wirklichkeit wird deswegen Teilzeit, also wird aus ganz anderen Gründen Teilzeit gearbeitet. Es wird Teilzeit gearbeitet, weil die Leute Betreuungspflichten haben, weil sie Ausbildungen machen, weil es unter Umständen gesundheitlich gar nicht anders geht oder weil sie sich ehrenamtlich engagieren. Also diese Lifestyle-Teilzeit, die da jetzt zu einem Problem hochstilisiert wird, die ist überhaupt kein Thema in Wirklichkeit.
Aber wir sehen schon, dass zum Beispiel mehr als ein Viertel der Teilzeitkräfte angibt, ganz bewusst, okay, ich will einfach nicht mehr arbeiten und ich bin nicht bereit, mehr Arbeit zu leisten. Und da müssen wir uns anschauen, ein Teil trifft das mit den Betreuungspflichten, mit den Pflichten anderer Pflegetätigkeiten durchaus. Die sind auch mehr oder weniger ausgenommen oder spricht ja auch der Hartmannsdorfer bewusst an, okay, jene Menschen mit Betreuungspflichten muss man auch mal separat behandeln. Es geht wirklich um die, die einfach auch sehen, dass es sich in Österreich nicht auszahlt, mehr zu arbeiten. Und das ist ja auch nicht etwas, was man den Menschen irgendwie beanstanden kann, sondern etwas, was vor allem von der steuerlichen Seite kommt. Also der Faktor Arbeit ist in Österreich einfach extrem hoch belastet. Wir zahlen immense Abgaben auf unser Einkommen und es zahlt sich oft einfach für viele nicht aus, wieder in Vollzeit zurückzugehen, bei Müttern jetzt zum Beispiel, oder überhaupt schon in Vollzeit einzusteigen. Also wir sehen ja auch, dass immer mehr Jüngere sagen, ja, okay, es reicht, es geht sie aus, wenn ich nur Teilzeit arbeite. In der Pension geht sie dann oft leider nicht mehr aus. Das berücksichtigen halt am Anfang der Erwerbskarriere viele noch nicht oder nicht ausreichend zumindest. Und da haben wir ein Riesenproblem und das ist auch ein Punkt, wo man ganz bewusst ansetzen könnte von der Regierung. Also es ist extrem schwierig, dass man die Mentalität ändert, dass man die Arbeitsmotivation irgendwie aktiv steigert. Das muss einfach von innen kommen, muss auch von den Personen selber kommen. Aber dieser steuerliche Aspekt, diese hohe Belastung auf den Faktor Arbeit, das ist was, da könnte die Regierung eigentlich auch sehr schnell ansetzen und auch wirklich konkret Maßnahmen treffen, sodass das dann automatisch in den nächsten Schritten die Menschen auch motivierter werden. Wenn sie sehen, das zahlt sie aus, es bleibt was übrig von dem, was sie auch hackeln, wenn man so sagen will, dann sieht man eben, okay, das zahlt sie aus, dazu ist man auch eher bereit dazu.
Aber ja, das zahlt sich offensichtlich schon jetzt aus, was sonst würden sie viele nicht machen.
Natürlich also zahlt sie sich ja grundsätzlich aus, ne? Arbeiten zu gehen, aber es zahlt sie eben nicht aus, auch mehr arbeiten zu gehen oder mehr zu leisten als auch vielleicht andere. Also viele stellen einfach dann auch auf das Mindeste ab, arbeiten nicht so viel, dass es sie gerade halt so ausgeht, aber eben dieses Mehrarbeiten, dieses auch dieses Bewusstsein auch, ich arbeite nicht nur für mich selber, sondern auch für den gesamten Wohlstand und wir leben alle gern in Österreich. Wir leben gern in einem wohlhabenden Land, was wir derzeit noch sind, aber wir sehen ja auch schon, dass wir beim Wohlstand leider schon leicht verloren haben, weil sie eben langfristig nicht mehr ausgehen kann, so wie es derzeit funktioniert. Und da müssen wir schon auch auf unseren Gesamtwohlstand schauen und auf das hingehend auch mehr leisten.
Weil jetzt die Jungen genannt wurden, das sehen wir in den Befragungen überhaupt nicht. Bei den Jungen ist, also jung bis 30-Jährigen, ist der Hauptgrund, warum sie Teilzeit arbeiten, weil sie eine Ausbildung machen und weil sie daneben arbeiten. Die einzigen, wo wir das in den Befragungen sehen, wo tatsächlich mehrere Leute sagen, ich will nicht mehr arbeiten, ist bei den ab 50 und über 50-Jährigen. Und dort wird oftmals auch nicht gefragt, was genau heißt das jetzt, ich will nicht mehr, oft heißt, ich kann gar nicht mehr und unter den konkreten Bedingungen möchte ich nicht mehr. Weil was sind die Teilzeitbranchen in Wirklichkeit? Wir haben den Handel, wir haben die Pflege, wir haben die Reinigung und das sind vor allem Reinigung und Pflege, das sind einfach sehr schwere, körperlich belastende Branchen. Das heißt, wenn da die Leute ab 50 sagen, ich kann es mir gar nicht vorstellen, ich will nicht mehr, dann ist das nicht, ich will jetzt einfach so, weil mir mein Lifestyle so wichtig ist, sondern es geht sich anders nicht aus, wenn ich bis zur Pension im Erwerbsleben bleiben möchte und nicht frühzeitig gesundheitlich aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen ausscheiden muss.
Das finde ich jetzt aber schon spannend. Sie führen hier beide Zahlen ins Treffen, wo Sie sagen, es gibt also einen Teil an Beschäftigten, die halt einfach nicht mehr oder nicht länger arbeiten wollen. Es sind doch sehr unterschiedliche Ergebnisse,
die
Sie
da bekommen. Die Zahl des Viertels stelle ich jetzt nicht in Frage. Die Frage ist nur sozusagen, man muss es sich dann genauer ansehen, in welchem Alterssegment sind was die Gründe und ich muss auch ein bisschen weiterschauen. Ja, nicht nur jetzt die Aussage, ich will nicht mehr, sondern was steht dahinter?
Es ist auch extrem schwierig, muss man sagen, die konkreten Gründe dann noch überhaupt festzumachen. Aber man kann schon sagen, dass viele das einfach als bewusste Entscheidung so treffen und nicht, weil sie wirklich nicht können. Also wir haben da ganz verschiedene Aspekte. Also einerseits dieses, es geht sie eh aus, ich bin nicht bereit mehr zu leisten. Andererseits kann es auch nicht sein, dass wer wirklich sagt, okay, weil die Betreuungspflichten nicht gegeben sind. Das ist schon ein Faktor. Das ist nicht der Hauptgrund für die Teilzeit und ist auch nicht der wichtigste Hebel. Da haben wir ganz andere Aspekte, vor allem steuerlich, wo ich es schon angesprochen habe. Aber natürlich, dass eine flächendeckende Kinderbetreuung vor allem auch am Land als Grundbedingung einmal gewährleistet ist, dass das kein Grund ist, dass ich nicht Vollzeit arbeiten gehen kann, das ist mitunter schon ein Hebel, wo man sagen muss, das kann man auch aktiv angehen.
Wichtiger Punkt, den Sie da gerade ansprechen, Teilzeit ist nämlich de facto weiblich. Wir können uns das doch gleich noch anschauen. Jede zweite Frau in Österreich arbeitet Teilzeit. Jeder zehnte Mann arbeitet nur Teilzeit in Österreich.
Mittlerweile drei.
Und von den vielen Frauen, die Teilzeit arbeiten, sind viele einfach auch deswegen in Teilzeit beschäftigt, weil sie eben zum Beispiel Kinderbetreuungspflichten auch wahrnehmen oder sonstige Pflegebeschäftigungen. Die Frage an Sie, Frau Dremel, brauchen Frauen einfach mehr Teilzeit für ihren Lifestyle, wie das dann vielleicht der Wirtschaftsminister sagen würde? Oder ist es einfach so, dass Männer sich zu wenig kümmern um Kinder, Küche und Kloputzen?
Also da haben wir ein ganz grundsätzliches Problem bei schon mal, wie die Betreuung aufgeteilt ist. Also Kinderbetreuung ist in Österreich leider noch immer vollständig weiblich. Da muss vor allem ein gesellschaftliches Umdenken her, was politisch oder auch sehr schnell schwierig zu beeinflussen ist. Also wie ich schon angesprochen habe, das sind auch einfach Rollenbilder, die aufgebrochen werden müssen. Das braucht Zeit. Das ist eine Entwicklung, die wir teilweise schon sehen, glücklicherweise, aber die eben auch noch sehr langwierig ist. Aber es kann auch nicht sein, dass zum Beispiel die Teilzeitquote bei den Männern ohne Betreuungspflichten viel, viel höher ist oder dass manche sogar nach dem Kind eher sagen, ja okay, jetzt gehe ich erst recht arbeiten, so, sondern Kinder müssen eine Entscheidung des Elternpaares sein, müssen auch eine gemeinsame Entscheidung sein. Und wie schon angesprochen, aber es muss vor allem die Kinderbetreuung so ausgestaltet sein, sei es jetzt durch öffentliche Institutionen oder durch alternative Möglichkeiten, also es gibt ja schon diverse Modelle, dass es eben kein Grund ist, dass die Eltern sagen, okay, einer kann halt nur Teilzeit arbeiten gehen, der andere gerade halt so Vollzeit, weil um 15 Uhr schließt der Kindergarten, dann muss es abgeholt werden und so, dann müssen wir definitiv schauen, dass auch die Betreuungspflichten so ausgestaltet sind, dass die Eltern sich dann entscheiden können, okay, wie viel will ich arbeiten.
Schauen wir uns die Zahlen vielleicht gemeinsam an. Wir haben das grafisch aufbereitet und da sehen wir sehr wohl, dass eben Frauen mit Kindern einen großen Anteil ausmachen bei jenen, die eben Teilzeit beschäftigt sind. Frauen ohne Kinder dann immer noch sehr stark repräsentiert in dieser Statistik. Männer mit Kindern weniger und Männer ohne Kind, ja, dann auch eher im unteren Drittel zu finden. Wie interpretieren Sie diese Zahlen, Herr Pfleger?
Also erstens bin ich einmal froh, dass wir uns in einer Sache total einig sind, nämlich dass die Kinderbetreuung ausgebaut gehört und dass es da strukturelle Probleme gibt, die und dass die Care-Arbeit bei den Frauen hängt am Ende des Tages. Wir haben jetzt sehr viel auf die Kinder referiert, aber wir haben es da gesehen, der Balken mit ohne Kind wird dann...
Können wir das nochmal einblenden, liebe Regie?
Das mit steigendem Alter wird dann der Balken bei den Frauen ohne Kind größer. Naja, ich darf nicht nur aufs Kind schauen, ich muss auf die gesamte Situation schauen und oft natürlich in dem Alter ist dann die Frage auch der Eltern schon. Ja?
Aber gerade das ist ein mitunter
definitiv... Ganz kurz, Sie meinen also bei den Frauen ohne Kind 45 bis 54? 45,
da ist es dann ja oft das Thema, ja, dass andere Verwandte, die Eltern oder sonstige Verwandte pflegebedürftig sind und weil wir jetzt bei den Frauen sind, die Branchen, die ich vorher genannt habe, das sind klassische weibliche Branchen und dort ist das Problem oft nicht, dass die Frauen sagen, ich will nicht arbeiten, sondern dass von den Arbeitgebern einfach auch gar keine anderen Stellen angeboten werden.
Das ist auch ein guter Punkt. Ist das auch ein Punkt, wo man vielleicht nachschärfen muss, dass die Betriebe überhaupt mehr Vollzeitstellen noch anbieten?
Also zwei Aspekte jetzt. Also zuerst einmal, gerade bei den Älteren, es stimmt, dass vor allem auch die keine ohne Kinder heißen, hier ohne Betreuungspflichten, also auch Kinder über 15 zählen da als ohne Kinder, obwohl die Personen ja oft dann trotzdem noch erwachsene Kinder halt dann haben. Aber gerade da spielt einfach dieser steuerliche Aspekt mitunter dann auch die größte Rolle, dass es sich nicht mehr auszahlt, entweder zurück in den Erwerbsprozess überhaupt zu gehen oder gerade in Vollzeit zurückzukehren. Mhm. Also da haben wir da schon ein großes Problem. Und den zweiten Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, dass die Unternehmen weniger Vollzeitstellen anbieten oder wie ja jetzt auch kursiert, dass die Teilzeit völlig überhand nimmt und es mehr Teilzeitstellen als Vollzeitstellen oder de facto angeboten werden. Also wir sehen schon, dass dieser Trend zur Teilzeit auch bei den angebotenen Stellen zu beobachten ist. Aber es sind immer noch ca. 80% der offenen Stellen, die angeboten werden, sind Vollzeitstellen, die ausgeschrieben sind. Und dann ist es eben sehr viel auch von dem, was die Arbeitnehmer fordern, das angepasst wird. Aber grundsätzlich haben wir immer noch ein Übermaß oder den Großteil in Vollzeit.
Also in diesen Branchen stimmt das absolut nicht. Also ich war lange in der arbeitsrechtlichen Beratung in der Arbeiterkammer und das sind Branchen, wo viele Leute bei uns vorstellig werden, weil es da oft arbeitsrechtliche Probleme gibt und da war nicht eine einzige Person dabei, die eine Vollzeitstelle angeboten bekommen hätte. Warum nicht? Weil Teilzeit für den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin viel flexibler also die Arbeitnehmerinnen viel flexibler einsetzbar sind. Das ist nicht im Interesse der Arbeitnehmerinnen, sondern das ist im überwiegenden Teil der Fälle im Interesse der Arbeitgeber und der Arbeitgeberinnen aufgrund einfach der rechtlichen Situation, aufgrund dessen, dass ich da mit meinen Mitarbeiterinnen viel flexibler schieben kann und die, wenn überhaupt sie ihre Mehrarbeitszuschläge ausbezahlt bekommen, sind die sowieso geringer, aber meist passiert das ja gar nicht. Ja, also in diesen Branchen haben wir diese angebliche Vollzeit, diesen Vollzeitüberhang in keinster Weise.
Ein weiteres spannendes Zitat des Herrn Wirtschafts- und Arbeitsministers, das da gestern gefallen ist, fand ich ganz spannend auch. Alles eine Frage des Mindsets, sagt er. Mit All-Inclusive-Mentalität können wir das Modell Österreich auf Dauer nicht aufrechterhalten. Schauen wir uns vielleicht auch diesen Clip kurz gemeinsam an. Wolfgang Hartmannsdorfer beschreibt da also, warum er glaubt, dass Menschen in Österreich mehr arbeiten und länger arbeiten sollten.
Ich glaube schon, dass es vor allem ein Mindset-Thema ist, eine Frage der Einstellung ist. Was ist Fleiß und Leistung in unserer Gesellschaft wert? Ist es eine Tugend, die wir hochhalten, wo auch sich die Politik auch hinstellt? Und genau das habe ich jetzt auch gemacht, dass ich gesagt habe, na, ich bin dafür, dass wir uns zur Leistung bekennen, dass wir uns zu Fleiß bekennen, weil ohne dem wird es nicht gehen. In einer all-inclusive Mentalität werden wir das Modell Österreich auf Dauer nicht aufrechterhalten können.
Ich finde das ein sehr spannendes Argument an und für sich, und da geht es um zwei verschiedene Dinge dann am Ende des Tages. Das eine ist zu sagen, okay, wir brauchen einen Mentalitätswechsel, wir brauchen eine andere Einstellung, sagt der Wirtschaftsminister, damit die Leute gern mehr arbeiten. Auf der anderen Seite, und das ist die Frage an Sie, braucht es dann wohl auch irgendwie eine gesetzliche Rahmenbedingung, um eben zum Beispiel Kindergartenplätze zu schaffen, die Kindergartenöffnungszeiten zu verlängern etc. Also geht es da wirklich nur um ein Mindset oder geht es da nicht de facto eben auch darum, konkrete Gesetzesvorschläge zum Beispiel zu machen?
Es geht eben um beides. Es geht einerseits auf der öffentlichen Seite oder auch auf dem, was gesetzlich beeinflussbar ist, darum, dass die Rahmenbedingungen passen. Dieses Mindset, diese Einstellung, die natürlich Herr Hartmannsdorf auch sehr zugespitzt hier pointiert hat, ist schon klar. Aber da geht es dann schon auch darum, was die Menschen eben daraus machen oder wie sehr sie auch ihre Motivation steuern können. Aber gerade bei diesen steuerlichen Aspekten, bei der Kinderbetreuung, bei auch dem, wie wir das System für die Älteren ausgestalten. Da haben wir einfach extrem viel Aufholbedarf und da haben wir viel verschlafen in Österreich. Da wird auch viel ganz bewusst einfach vermieden oder weiter aufgestaut, nach hinten gedrängt. Das sind schon.
Wer macht das?
Ja, von der Politik. Also es sind viele Sachen, die liegen seit Jahren am Tisch. Wir sehen in anderen Ländern, wie es funktioniert, dass man Ältere stärker in den Prozess einbindet, dass man auch schon schaut, dass man während der Erwerbskarriere irgendwie Modelle schafft, dass die eben nicht bis 70 am Gerüst stehen oder so, sondern dass da dann die womöglich wechseln irgendwann in ihrer Branche, aber bleiben. Also da sind andere Länder uns einfach weit voraus. Und wir sehen zum Beispiel jetzt auch im neuesten OECD-Bericht wieder, dass Österreich mitunter am meisten aufzuholen hätte oder zu holen hätte im Hinblick auf das gesamtgesellschaftliche Wachstum bei den Älteren.
Das freut mich total. Also Frau Dremel, dass quasi von der Agenda Austria eigentlich ein Appell für öffentliche Investitionen kommt, das finde ich super. Also dem kann ich mich nur anschließen. Wem ich mich nicht anschließen kann, ist diese Geschichte mit der Mentalität, mit der angeblichen und diese Definition von Leistung. Also wie gesagt, ich kann nur nochmal auf meine Beratungserfahrung zurückgreifen, wo eben in diesen Branchen, in diesen stark weiblichen Branchen, viele Personen in Teilzeit sind, aber die leisten genug, also einerseits im Job und in den im Privaten eben aufgrund aller möglichen Zusatzbelastungen, dass da jetzt sozusagen alle, die in Teilzeit sind, einmal unter Generalverdacht zu stellen, um dann zu sagen, na, die sind eh nicht gemeint, nur die, aber der Generalverdacht ist schon mal draußen, ist völlig der falsche Ansatz. Vielmehr sollte eben investiert werden von der öffentlichen Hand in strukturelle Maßnahmen, um auf diese Weise zu attraktivieren, unter Umständen die Vollzeit.
Öffentliche Investitionen, ja, wenn sie gebraucht sind, aber es muss schon auch viel einfach von den Menschen selber kommen. Also wir können unser Sozialsystem, und wir haben einen sehr, sehr stark ausgebauten Sozialstaat, was grundsätzlich was Gutes ist. Wir sind ein wohlhabendes Land, wir haben einen guten Sozialstaat, es kann jeder seine Leistungen beziehen, wenn er es muss. Aber eben dann, wenn man nicht darauf angewiesen ist, wenn man seine Leistung auch voll einbringen kann, dann soll man das eben auch machen. Und das ist gerade dieses Mindset, von dem auch Herr Hartmannsdorfer da spricht. Wenn ich bereit bin oder wenn ich auch in der Lage bin, gesundheitlich, ich bin jung, ich bin fit, habe vielleicht noch keine Familie, gerade dann muss einfach die Bereitschaft steigen und muss es sich auch auszahlen, dass ich meine Leistung dementsprechend einbringe. Weil woher kommt im Endeffekt unser ganzes, oder was erhält unser Sozialsystem im Endeffekt, dass eben die, die es können, ihre Leistung bringen und wir die, die wirklich bedürftig sind, die eben nicht können, die Betreuungspflichten haben, was auch immer, dass wir die fördern, aber eben diesen kleinen Teil, die das wirklich brauchen und nicht flächendeckend über alle hinweg, unsere Gießkannenpolitik, die wir die letzten Jahre munter betrieben haben. Man ist eh schön für die Menschen, dass man für alles eine Förderung bekommt, dass jetzt auch zum Beispiel am Jahresende der Reparaturbonus wieder für alle zurückkommt, ohne dass man irgendwie schaut, muss sie wirklich am wohlverdienenden Pensionisten seine Radreparatur bezahlen oder solche Aspekte. Also das sind Sachen, da sind wir einfach schon in der und das ist schon wieder eine Mentalitätssache, da sind wir einfach in was reingerutscht, was schon lange sie dann gesamtgesellschaftlich eben oder auch sozial nicht mehr ausgehen kann.
Also ich glaube, beim Gießkannenprinzip müssen wir zuerst einmal vielleicht schauen bei den Unternehmensförderungen, bevor wir jetzt bei den Pensionisten ansetzen, aber
Das heißt, die Gießkanne in dem Fall gut für die Menschen, schlecht für die Wirtschaft?
Nein, ich glaube, dass da ein bisschen der Fokus falsch
ist. Geht, meinen Sie, oder?
Nein, ich sage nicht gut dort und schlecht da. Ich glaube, das ist ein bisschen der falsche Fokus und es wird so ein bisschen so, es klingt jetzt so, als würde das große Geld dort verloren gehen und nicht bei den Förderungen für Unternehmen und Konzerne. Das haben die letzten Jahre, glaube ich, eher nicht gezeigt. Und also, wie gesagt, da einen Generalverdacht zu konstruieren für Leute in Teilzeit, wir sehen das in den Zahlen nicht. Und weil die Jungen da jetzt schon auch wieder zitiert worden, dort ist der Grund für Teilzeit Ausbildung. Und wir sprechen immer davon, die Arbeitswelt ist nicht mehr so wie früher. Wir reden immer unter dem Schlagwort lebenslanges Lernen, wird da ja viel darüber gesprochen. Es muss auch Zeit da sein für Weiterqualifizierung, für Weiterbildung. Das sehen wir zum Beispiel auch in den letzten Jahren, haben sich die Unternehmen da immer weiter zurückgezogen. Ja, also es wird immer weniger von Unternehmensseite investiert in die Höherqualifizierung, in die Weiterqualifizierung von Leuten, die das dann unter Umständen halt auch selber in die Hand nehmen müssen und dafür auch die nötige Zeit brauchen.
Also ich fasse zusammen, es gibt zu diesem Thema wie immer zwei Seiten mindestens. Auf der einen Seite jene, die sagen, naja, so ein bisschen vom Mindset her hat sich da schon eine Änderung vollbracht, damit die Menschen wieder ein bisschen mehr leisten und sozusagen sich nicht zu sehr ausruhen. Und auf der anderen Seite jene, die sagen, naja gut, aber die Menschen ruhen sich ja nicht umsonst aus, sondern machen zum Beispiel nebenbei Pflege, Betreuungstätigkeiten, Ausbildung etc. irgendwo. In der Mitte liegt dann möglicherweise wie so oft die Wahrheit. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Frau Dremel von der Agenda Austria und bei Ihnen, Herr Pfleger von der Arbeiterkammer. Vielen Dank für dieses sehr respektvolle und trotzdem sehr interessante Gespräch.
Herzlichen Dank.
Danke.
Ja, und Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Das war's von der heutigen Ausgabe von Beide Seiten live. Ich hoffe, wir konnten Ihnen wie immer beide Seiten ein bisschen nahe legen und näher bringen und Sie können sich am Ende des Tages Ihre eigene Meinung bilden. Hier geht's jetzt weiter mit Cold Case Austria. Auf Wiedersehen.